Weg, der in den Tag führt. Ein Roman aus der Welt von Brautschau. Teil 1. Caro Cora. Diese Geschichte spielt im Sommer vor den Ereignissen, von denen der Roman Meister Siebenhards Geheimnis erzählt. Viertes Kapitel von Kaufleuten und Liebenden. Teil 1. Der Kaufmannsladen von Cecek Binsa lag nur wenige Quergassen vom Haus von Selins Familie entfernt, an der Straße der buttergelben Hagischblüten. Einer der großen belebten Sternenalleen, die alle ihren Anfang beim Elfenbeinpalast nahmen und zu den 12 Stadttoren führten. Als sich Selin gemeinsam mit seiner Tante und dem Eselskarren am Nachmittag dem Geschäft näherte, wehte das seidene Tuch von Semira schon lange nicht mehr am Fenstergitter im ersten Stock im Wind. Die Laune des jungen Mannes hatte inzwischen einen Tiefpunkt erreicht, von dem er eigentlich nicht gedacht hatte, dass er für ihn je erreichbar wäre. Wenn er nicht gerade für die großen Prüfungen lernen musste, galt Selin seiner Umgebung als Ausbund an Frohsinn und guter Laune. Seine Ausstrahlung zauberte auch dem missmutigsten Griesgram ein Lächeln ins Gesicht. Sogar Cecek, der sehr wohl wusste, wie es zwischen seiner Tochter Semira und dem jungen Mann stand. Sein Augenstern, seine einzige, liebreizende Tochter, hatte sich in einen elternlosen Habenichts und Enkel eines unseriösen Geschichtenerzählers verguckt. Das war ein Skandal ohne Gleichen, falls es an die Öffentlichkeit kam. Cecks Frau Eckmel und er taten zwar so, als hätten sie nichts von dem Verhältnis der beiden und dass sich die jungen Menschen seit geraumer Zeit schmachtende Blicke und heimliche Liebesbotschaften zugesandt mitbekommen, unternahmen aber im Geheimen alle möglichen Intrigen, um einen intimeren Austausch der Verliebten zu unterbinden und ließen ihre Tochter keinen Moment unbewacht. Cecek kannte den Trotz von Semira nur allzu gut. Durch ein offen ausgesprochenes Verbot hätte er nur ihren Widerspruchsgeist und ihre Streitlust geweckt und mit Sirtis eine gute Kundin verloren. Das konnte er sich weder als Vater noch als Kaufmann leisten. Außerdem war ihm der junge Selin mit seinem fröhlichen und offenen Lachen nicht unsympathisch. Falls es ihm wider Erwarten doch gelingen sollte, die Al-Bekir-Prüfungen zu bestehen und einen ordentlichen Posten in der Stadtverwaltung zu erringen, nun, dann würde er vielleicht seine Meinung über eine Beziehung Selins zu seiner Tochter noch einmal überdenken. Im Augenblick war jedoch an eine Verlobung nicht zu denken. Deshalb freute sich Cecek, als er von seinem Laden aus Selin entdeckte, über dessen Haupt eine fast sichtbar dunkle Wolke schwebte. Sein Unglück stand ihm ins Gesicht geschrieben. Während er unnötig grausam an der Trense des widerspenstigen Esels zerrte, der den zweirädrigen Wagen der Alice-Familie zog. Der Kaufmann hoffte zugleich, die üble Laune des jungen Mannes sei auf ein Zerwürfnis zwischen ihm und der spitzzüngigen Semira zurückzuführen und wollte sich eben schadenfroh bei seiner Frau erkundigen, als ihn sein Kunde, mit dem er gerade feilschte, ablenkte. Es war ein fetter Kaufmann vom Roten Tor mit einem grauenvollen Ostdialekt, mit dem er nun schon seit geraumer Zeit vor seinem Angebot stand und um eine Wagenladung Stoffe und Gewürze verhandelte.
»Enfin, ich sehe schon, du verstehst dein Geschäft, Wüstenfuchs. Also gut, sagen wir 4 1/2 Écu für die ganze Ladung, et gratuit nourriture pour mes moules, Futter für meine Maultiere.«
Cecek wandte sich an den Dicken, der so gutmütig und harmlos aussah und dabei ein solch knickriger Knauser war, wie er ihm in seinem an Geizhälsen reichlich gesegneten Metier noch nicht begegnet war. Was der Kaufherr aus den fremden Landen allerdings nicht wusste, war, dass er bei Cecek vor dem Vater aller verstockten Denierfuchse stand. Wahrlich, an ihm waren alle Künste, Schmeicheleien und Tricks vergebens, das würde der Händler aus dem Osten schon irgendwann begreifen und klein beigeben. Da mochte er sich noch so aufblustern, mit seinen unverständlichen Floskeln um sich werfen und wie absichtslos an seinem quer über die Brust gespannten martialischen Patronengurt spielen, in dem übrigens keine Patronen steckten und der Cecek ein wenig wie eine Verkleidung erschien. Irgendetwas stimmte mit dem dicken Fremden nicht, der zusätzlich zu dem breiten Gurt noch eine gut gefüllte Umhängetasche trug, von der Cecek gerne gewusst hätte, was sich in ihr befand. Der menschenkundige Händler konnte fast riechen, dass sich hinter seiner Fassade eine vollkommen andere Person verbarg. Doch all dies sollte nicht sein Problem sein. Er war keiner der Spione des Wesirs. Für Cecek, ging es allein darum, den maximalen Gewinn aus den Verkaufsverhandlungen zu schlagen.
»Fremder Kaufmann, dein Angebot ist bitter wie der Auswurf einer Negerhexe«, erwiderte er. »Würde ich darauf eingehen, könnte ich nicht einmal meine eigenen Kosten decken.«
»Prüfe die Qualität meiner Waren. Sie kommen aus den besten Webereien Karakoras, aus Risa und dem fernen Hinder. Nirgendwo wirst du bessere Stoffe finden. Der Pfeffer ist der würzigste Piper Negrum und wurde auf 8 Mark geerntet. Der Zimmet und der Imber stammen von jenseits des Südmeers. Probiere doch ein Stück von den kardierten Wurzelstücken. Deine Nase wird wegen der Schärfe tränen und deine Zunge über ihre Süße jubilieren. 4,5 Ekü bietest du? Das ist erbärmlich. Auf den Märkten der Provinz kannst du mit meiner Ware das 5-fache verdienen. Aber schau, ich will mit dir ins Geschäft kommen, denn ich glaube, dass wir durchaus Partner werden können. 650 Soles und ich übernehme den Transport meiner Ware zu deinem Wagen in der Sacker-Karawanserei auf der Chorusseite. Bei den Tränen der Alabamerin, das ist ein Angebot unter Freunden. Und meine Frau Eckmel wird mich deswegen heute Nacht auf dem klammen Steinboden vor unserem Ehegemach schlafen lassen. Nicht wahr, mein Liebes?
So ist es, du Einziger, du mein Augenstern, bekräftigte die feiste Frau von Tschetschek, die gerade neben ihren Mann trat, um die 2 neuen Kunden Sirtis und Selin zu bedienen. Eckmel hatte nichts von dem gehört, was ihr Mann eben zu dem fremden Kaufmann gesagt hatte, stimmte ihm aber bei Verkaufsverhandlungen ebenso grundsätzlich zu, wie sie ihm bei allen anderen Angelegenheiten widersprach. Das Kaufmännische war das einzige Gebiet, auf dem er überlegen war, das gestand sie ihm gerne zu. Der fahrende Händler verneigte sich leicht vor der Kauffrau und trat einen Schritt zur Seite, um dem Eselskarren Platz zu machen. Er hob die Arme, als würde er sich ergeben.
»Tschetschek, 650 Soles, das sind ja beinahe 11 Ekü. Ich möchte nicht die Mitgift der Hauptfrau des Namenlosen kaufen, die barmherzige Schenke ihr Nachwuchs und Gesundheit. C'est ridicule, vous petite comparaison. Ich bin der ehrliche Jules und nicht liegt mir ferner als verantwortlich zu sein für eine unbequeme und schlaflose Nacht. Ich möchte, dass du auf dem weichen Kissen neben deiner Femme Charmante liegst und zufrieden von dem guten Geschäft träumst, das du heute avec moi abgeschlossen hast. 16 silberne Livre. Mehr kann ich dir nicht geben und meine Diener Tonino wird die Ware und das Maultierfutter morgen früh bei dir abholen. 16 Livre, bar auf die Hand. Jetzt sofort, denn ich vertraue dir.
Tschetschek dämmerte, dass diese Verhandlungen noch eine Weile dauern würden. So leicht würde sich dieser Jules nicht betrügen lassen. Auch er schien mit allen Wassern der Kaufmannskunst gewaschen zu sein. Welch ein Spaß! Er wollte eben zu einer wortreichen und salbungsvollen Entgegnung ansetzen, mit der er auch dieses eigentlich gar nicht schlechte Angebot ablehnen wollte. Da wurde er von seiner Frau unterbrochen. Sie hatte eben die Einkaufsliste von der neben der dicken getretenen und nicht minder umfangreichen Sirtis Empfang genommen und riss nun erstaunt die Augen auf.
»Beim fruchtbaren Schoß der Alabarmerin, das ist ja eine gewaltige Liste. Unternehmt er eine Expedition nach Niaroma? Wollt ihr wirklich 12 Salzsteine für die Kamele? Ich weiß gar nicht, ob wir noch so viele im Lager haben.«
»Erst heute brachte eine Karawane eine neue Lieferung aus den Salzgärten von Menta«, mischte sich Tschetschek in das Verkaufsgespräch. »Allerbeste und vollkommen reine Ware, nicht ganz billig, aber jeden Sol wert, das kannst du mir glauben.«
Sirtis legte die Stirn in 1000 Falten und wirkte kurz wie der lebendig gewordene Zweifel, dann lachte sie ihr prächtiges Lachen und fischte aus ihrer Bluse die gut gefüllte Börse, die Alice am Morgen vom Visier erhalten hatte.
»Ich denke, am nötigen Kleingeld soll es für diesmal nicht mangeln. Das reicht auch für die Schulden, die ich noch auf deinem Brett stehen habe«, sagte sie und warf die Börse zur Begutachtung nachlässig auf den Ladentisch. Der Lederbeutel klaffte auf. Der Kaufmann und seine Frau starrten begehrlich auf das Funkeln der Kupfermünzen in ihm. Auch Jules, der den Kopf schüttelte, dass die Glöckchen seiner Gildenkappe klingelten, und sogar Selin wirkten überrascht.
Alice wurde auserwählt, seine Märchen heute Abend im Palast zu erzählen. Dies ist ein Vorschuss von Ömer Sutt, unserem innig geliebten und freigebigen Visier. Möge der Morgentau sein edles Haupt immer erfrischen, erklärte seine Tante selbstzufrieden und verschränkte die Arme vor ihrer gewaltigen Brust.
Wir wollen gleich morgen in aller Frühe zur Mahalla-Oase reisen und dort über die heißen Sommermonate verbleiben, sprang Selin ein.
Diese Oase lag 180 Meilen von Karukora und knapp 50 Meilen von Marat entfernt am Ostrand der staubigen grauen Wüste, die die unbewohnbare Grenze zu den südlichen Diktaturen bildete. Sie war als Sommerfrische bei den wohlhabenden Städtern beliebt und es gab dort eine Vielzahl an Gasthäusern, Pensionen und Vergnügungsstätten aller Art, die direkt am Oasensee lagen. Er wurde wahrscheinlich von einem unterirdischen Seitenarm des großen Stroms gespeist. In dem immer kühlen Wasser schwammen schmackhafte Fische, die es nur dort gab. Sogar die Namenlosen unterhielten auf einer Landzunge im See einen kleinen Sommerpalast, in den sie sich während der heißesten Tage des Thermidor mit ihren Haaren zurückzogen. Eine Urlaubsreise zur Mahalla-Oase war Alice als die beste Ausrede erschienen, falls sich jemand dafür interessierte, warum seine Familie so plötzlich das Juwel der Wüste verließ. Cecek wollte nach der Börse greifen, aber Sirtis schnappte sie ihm unter der Nase weg. Erst die Ware, bestimmte sie und verzog ihre breiten Lippen zu einem schmelzenden Lächeln. Ich vertraue dir, wie dieser hübsche, wohlriechende Händler an meiner Seite, der so lustig spricht, aber ich weiß im Gegensatz zu ihm, wie man mit einem Kaufmann in der Straße der buttergelben Hagisblüten Geschäfte macht. Wenn die Preise nicht stimmen, spaziere ich einfach zum nächsten. Du jedoch, Cecek, bist mir von allen Halsabschneidern hier immer noch der Liebste gewesen. Schwyz stutzte, dann neigte er wie ein Diener den Kopf. Ich verneige mein blankes Haupt in Demut vor dir, ma belle fleur de Dessert. So viel Verstand in solch eine liebreizende Körper. Wäre ich nicht schon seit 20 Jahren an die schönste und glückste aller Frauen vergeben, euch würde ich auf die Stelle ehelichen. Er drehte sich zu Cecek. Ich glaube, meine Handel ist an eine neue Phase getreten. Cecek knirschte hörbar mit den Zähnen. Das Salz liegt im Keller, sagte er zu Sirtis. Und du, Schüler aus den fernen Städten des Ostens, willst du weiterhin mit meiner guten Kundin Süßholz raspeln, welches du übrigens in sagenhafter Qualität bei mir erwerben kannst, oder mir endlich ein Angebot machen, das uns beide nicht beschämt? Nun sah Selin, der bislang schlecht gelaunt und gelangweilt den Gesprächen gelauscht hatte, seine Gelegenheit kommen. »Ich werde das Salz gleich holen«, rief er, wie aus einem Traum erwachend. »Ich kenne mich ja aus.« Und bevor noch jemand einen Einwand erheben konnte, drückte er seiner Tante die Zügel des Esels in die Hand und trat neben Cecek und dessen Frau. Die beiden runzelten zwar wie verabredet die Stirn, aber sie sagten nichts, als sich der junge Mann eilig an ihnen vorbeidrängte und durch den hinteren Bereich des Ladens zur Tür zu den Laderäumen ging. »Schicke bitte Jasik nach vorn. Wir benötigen seine Hilfe«, rief ihm Cecek hinterher. Jasik war der Lehrjunge des Kaufmanns und Selin konnte es nur recht sein, wenn der Junge das Lager verließ. Er wusste, dass er nicht viel Zeit hatte, aber ihm kam eine Idee, wie er sie etwas verlängern konnte. Er betrat die hinteren Räume, in denen sich auch die Treppe befand, über die man sowohl in den eisgekühlten Keller als auch nach oben in den Wohnbereich des Gebäudes gelangen konnte. Jasik war gerade dabei, in einer von vorne nicht einsehbaren Ecke auf ein paar zusammengeschobenen Stoffballen sich ein spätnachmittägliches Nickerchen zu genehmigen und fuhr ertappt in die Höhe, als Selin ihn grob an der Schulter rüttelte. »Auftrag von Cecek«, log er den aus seinen süßen Träumen geweckten und verwirrten Jungen an. »Du sollst aus dem Keller ein Dutzend Salzsteine holen und sie nach vorne in den Laden bringen und auf den Karren meiner Tante laden.« Jasik sprang auf, aber Selin legte ihm beruhigend eine Hand auf die Schulter. »Doch lass dir Zeit dort unten. Sie feilschen noch«, ergänzte er und wartete ungeduldig, bis Jasik einen passenden Weidenkorb gefunden hatte und mit ihm im Keller verschwunden war. Dann eilte er flink über die Stiegen nach oben, wo er in einem abgedunkelten Vorraum, in dem ein Wasserbecken mit einem munteren Springbrunnen in dessen Mitte für angenehme Kühle sorgte, prompt Yala in die Arme lief, die die eifrige Dienstmagd seiner angebeteten Semira war. Sie legte sogleich ihren Zeigefinger auf die Lippen. »Leise«, flüsterte sie, »willst du, dass meine Herrin dich hört? Ihre Laune ist schlecht. Sie will dich auf keinen Fall sehen.« Selin senkte schuldbewusst den Kopf. »Aber ich musste«, versuchte er einen schwachen Einwand, aber da kam er der kleinen, flinken Dienerin gerade recht. »Wenn deine Liebste auf dich wartet, dann gibt es keine Entschuldigung«, schalt sie ihn aus und stemmte zur Unterstützung ihrer Beweisführung ihre Hände in die Hüften. »Stell dir vor, sie hat sogar ein wenig geweint, und hätte ich nicht mein Riechfläschchen mit dem Ammoniak immer bei mir, dann wäre sie wohl vor lauter Kummer in Ohnmacht gesunken.
Wie grausam sind doch die Männer!« Ihre Worte waren nicht so ernst gemeint, wie sie aus ihrem Munde kamen, das sah Selin Yalla an. Er wusste, seine liebste Semira würde eher vor Wut ein paar Vasen zerschlagen und die Stickarbeit wieder auftrennen, die sie für ihn machte, als zu weinen oder gar vor Kummer bewusstlos zu werden. Solche Frauen gab es im Elfenbeinpalast und im Harem des Namenlosen, hatte sein Großvater ihm erzählt. Begegnet war er allerdings noch nie solch einer zarten Vertreterin des schönen Geschlechts. Er lächelte und wusste zugleich, dass mit diesem Lächeln Yallas Widerstand wie Eis an der Sonne hinschmolz. Spielerisch holte sie aus und schlug ihm auf die Brust. Vor der Dienerin, die eine Vertraute der beiden war und ihr Verhältnis ebenso hartnäckig bei jeder sich bietenden Gelegenheit beförderte, wie die Eltern von Semira versuchten, es zu unterbinden, konnte Selin ehrlich sein und musste seine Liebe nicht verstecken. Ende des ersten Teils von Kapitel 4 von Kaufleuten und Liebenden. Fortsetzung folgt. Dies war Teil 10 meines Podcasts Caro Coro. Gelesen von Nikolaus Klammer, die Musik steuerte wie immer Heinz Christian bei. Der Roman Caro Coro und seine beiden Fortsetzungen sind überall im Online-Buchhandel und beim Buchhändler Ihres Vertrauens als E-Book oder als Taschenbuchaufgabe zu finden. Über Kommentare zu meinem Podcast und Kritik zu meiner Literatur würde ich mich wahnsinnig freuen.